ARD.
Man möchte natürlich da bleiben, wo man sich am meisten zu Hause gefühlt hat. Und das machen dann am Ende auch immer die Menschen aus. Und ich wäre am liebsten in Chile geblieben, weil ich da die schönste Zeit hatte mit den Leuten, die mit mir da gemeinsam gearbeitet haben.
Schön.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage.
Und Maja Mugwitz.
Und da sind wir schon wieder.
Andreas Kuhlage.
Und Maja Mugwitz.
Beim 63 Hektar Podcast.
Und um was geht's hier?
Soll ich nochmal ganz kurz erklären, was 63 Hektar ist?
Ja, mach nochmal bitte.
Ja.
Also ich weiß es mittlerweile, lass es mich probieren.
Ja, probier mal.
63 Hektar ist die Größe eines durchschnittlichen landwirtschaftlichen Betriebes in Deutschland.
Richtig.
Und jetzt kommt natürlich die traditionelle Frage. Ihr habt aber mehr, ne? Hier zu Hause.
Ich muss jedes Mal so beschämend lächeln.
Ja, willkommen hier. Wir versuchen so ein bisschen Landwirtschaft und Verbraucher zu, ich möchte fast sagen, zu versöhnen miteinander. Zumindest um Verständnis zu werben für beide Seiten, Missverständnisse auszuräumen und alle landwirtschaftlichen Themen auch aus Verbrauchersicht mal zu beleuchten. Und dafür ist niemand besser geeignet als Maja Mugwitz.
Aber ja, das würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall vielen Dank, dass ich hier sitzen darf.
Ja, unseren Podcast gibt es natürlich in der ARD Audiothek. Bitte einfach abonnieren und auch gerne eine Bewertung dalassen. Und alle anderen Folgen gibt es ja natürlich auch, wenn ihr die bisher verpasst habt, dann könnt ihr die ganz bequem danach hören.
Ja, zum Beispiel der erste Teil meiner Agrarweltreise, über die es ja auch heute wieder geht.
Ja, wenn ihr euch fragt, was eine Agrarweltreise ist, das wird ausführlich in der vergangenen Folge erklärt. Vielleicht sagst du es nochmal in einem Satz. Was hast du gemacht?
Weil man das ja nach deiner Meinung nicht bei dem, mit dem Wort versteht. Also ich finde, es ist selbsterklärend, aber eine Agrarweltreise ist eine Weltreise mit dem Fokus Landwirtschaft. Das heißt, ich bin von Land zu Land gereist und habe auf landwirtschaftlichen Betrieben gelebt und gearbeitet.
Und in der vergangenen Folge ging es um Neuseeland, es ging um die Philippinen,
ja.
Indien, da hat es dir nicht ganz so gut gefallen, wenn ich
das... Das fand ich mit das anstrengendste Land, so habe ich es gesagt. Ne? Also ich nehme was aus diesem Land mit, aber es war anstrengend, ja.
Philippinen, Thailand hat mir sehr gut gefallen. Es geht die ganze Zeit um Mangos, Südfrüchte. Wer fühlt sich da nicht wohl beim Zuhören? und dann waren wir auch noch in Indonesien.
Das stimmt. Da und hast du gelernt, warum Reis nicht immer unter Wasser sein muss.
Ja, oder warum es unter Wasser steht.
Oder so rum.
Ja.
Ja.
Ganz faszinierend. Das will ich jetzt nicht auflösen. Wenn ihr das wissen wollt, dann müsst ihr die vorherige Folge hören.
Jetzt haben wir ganz viele.
Ja. Und jetzt machen wir einen großen Hüpfer, weil deine Agrarweltreise geht ja weiter. Wir verlassen Asien und
springen in unsere Rubrik.
In unsere Rubrik, bevor es dann auf den anderen Kontinent geht. Stimmt, die Rubrik.
Ja.
Welche kleine Gemeinheit hast du wieder heute für mich vorbereitet?
Wieder ein, ich sag ja Fachbegriff, du sagst ja immer Gemeinheit. Ich habe wieder einen Fachbegriff mitgebracht. Und du sitzt schon ganz fröhlich da. Und dieses Mal geht es um die Verlustschale.
Verlustschale?
Mhm.
Oh, Verlustschale.
Kannst du erstmal auseinanderdödeln, das Wort?
Naja,
das machst du ja immer so gerne.
Verlust, und dann Angst kenne ich. ich habe große Verlustangst, wenn es um mein Handy geht und mein Portemonnaie, damit hat es vermutlich nichts zu tun. Verlust, Schale. Also gut, Verlust und Schale, beide Begriffe sind irgendwie
dann,
klar zusammengemixt.
Handy um die Ecke kommt, ich dachte, jetzt kommt irgendwie Freundin oder Sohn oder sowas Wichtiges. Handy.
Das ist okay, dann nicht mehr Verlust, Angst ist Verlust, Panik.
Okay,
da schon.
Gut. Gerade
also,
gerettet.
Ist interessant, weil es sind zwei Begriffe, die für sich genommen völlig selbsterklärend sind. Verlust und Schale zusammengemixt, denkt man sich auf einmal, was ist das?
Deswegen habe ich mich auch echt schwer getan, das überhaupt zu nehmen, weil ich dachte, das irgendwie, kann man sich darunter ja schon was vorstellen, muss es jetzt nur irgendwie wissen, wofür
also,
es eine Verlustschale gibt.
Es hat wahrscheinlich mit einer Frucht zu tun, die eine Schale hat. Und ich würde jetzt mal spekulieren, so ins Blaue hinein. Und ich würde jetzt mal sagen, die Verlustschale ist etwas, was bei, was eine, was, was, für eine, bei einer Frucht für den Landwirt überflüssig ist, nutzlos. So, das heißt, die Verlustschale, die darf, die geht verlustig, aber man kommt dann,
neues Wort.
Man kommt dann an etwas, was, auf das der Landwirt in Wahrheit scharf ist. Bei der Kakaofrucht wäre es zum Beispiel die Kakaobohne, die ja innen drin ist, in der Verlustschale. Und wenn die weg ist, dann hat man die Kakaobohne.
Und dann sagt man auch nicht Nussschale, sondern eine Verlustschale, wenn ich
richtig
eine Nuss knacke.
Ganz
also,
genau.
Das war schon ganz oft gehört bestimmt. Ne?
Ja. Ist totaler Quatsch, so
ja,
wie
das
du
ist
das
Quatsch
sagst.
Also, eine Verlustschale braucht man während der Ernte. Und zwar schaut man beim Mähdrescher, der hinten auch immer was rauswirft, nämlich Stroh zum Beispiel, wie viel Körner wir da auch verlieren. Den Verlust wollen wir da messen. Das heißt, wir werfen wirklich diese Schale unter den Mähdrescher, damit wir am Ende, wenn er einmal drüber gefahren ist, schauen können, wie viel Körner wir denn verlieren. Und je nachdem, wie viele Körner da liegen und wenn es zu viele sind, muss der Landwirt nochmal was nachstellen, ja? Also da passiert ja ganz viel im Mähdrescher. Da gibt es ja einen Trommeldrehzahl und irgendwie einen Korbabstand und so weiter und so weiter. Und das muss natürlich alles irgendwie gut eingestellt sein, damit wir wenig Körner verlieren.
Ah, und diese Schale, mit der man dann die erste Probe auffängt, heißt Verlustschale.
Heißt Verlustschale, ja.
Wie viel ist denn so eingepreist bei so einer Mähdrescherfahrt? Also kann man sagen, irgendwie so 10% geht immer flöten?
Da gibt es dann so eine bestimmte Formel. Also es gibt so eine bestimmte Formel, mit der man das dann auf die irgendeine Hektarfläche dann ausrechnen kann. Und dann weiß man, das sind jetzt hier zu viele Körner, die wir verlieren würden. Ich glaube, man hat so eine Menge von 5 Körnern pro Handfläche, ist noch okay. Danach ist es zu viel.
Ja.
Ja.
Wow, wieder was
gelernt. Also das sollte dir einfach nur zeigen, so ein Mähdrescherfahrer, der fährt jetzt nicht einfach aufs Feld und fängt an zu dreschen, sondern er muss ja schauen, wie hoch ist hier mein Weizen, wie muss ich mein Mähwerk einstellen, passt das alles von den Einstellungen oder verliere ich hinten zu viel?
Ja.
Und am Ende unsere Nahrung.
Wieder was gelernt.
Freut mich.
Heute geht es um das, um was es bei der letzten Folge schon ging. Der zweite Teil der Weltreise, der Agrarweltreise von Maja Mugwitz. Wir haben gelernt, es läuft vieles anders auf der Welt, auf landwirtschaftlichen Betrieben, aber auch vieles ähnlich. Und jetzt bin ich gespannt auf einen neuen Kontinent.
Wohin wollen wir zuerst reisen? Chile.
Chile.
Ich bin.
Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du an deinen Aufenthalt in Chile zurückdenkst?
Kartoffeln.
Ja?
Ich habe den lieben ganzen Tag lang Kartoffeln sortiert. Ich bin morgens um 6 Uhr aufgestanden und stand am Kartoffelband, denn
das ist ja etwas, was uns Deutschen, also nichts ist uns näher, nichts, ich sag mal so, bebildert die deutsche Kultur, das deutsche Wesen, sag ich jetzt mal. Dabei kommt sie aus Südamerika.
So.
Ja, aber wir Deutschen, wir nehmen ja in Anspruch, wir sind das Kartoffelland.
Ja, auch
zu Recht, weil wir lieben ja unsere Kartoffel und wir haben 100.000 Gerichte dazu, aber vergessen oft, kommt eigentlich von woanders.
Ja, und ich war dort, oder ich habe dort auf einer auf einem ganz, ganz großen Betrieb gelebt, der über 1.000 Hektar hatte. Und das war in einer gemäßigten Zone. Also man kann sich das von den Klima- und Vegetationsverhältnissen so vorstellen wie bei uns hier relativ von den Klimaverhältnissen. Von daher haben die dort auch Ähnliches angebaut, was wir hier anbauen. Also ne, Getreide und Kartoffeln. Und als ich zu der Zeit da war, gab es gerade Unruhen im Land und das auch schon für längere Zeiten. Die haben da irgendwie demonstriert gegen sämtliche Situationen im Land, die da nicht richtig gepasst haben. Und das führte dazu, dass Lieferketten, wieder bei Lieferketten, gestoppt waren und dem Landwirt die Kartoffeln einfach nicht rechtzeitig abgenommen wurden. Das heißt, die waren viel, viel länger im Lager, als sie hätten eigentlich sein sollen.
Warum ist das ein Problem?
Das führte zu dem Problem, dass die Kartoffeln angefangen haben zu schimmeln. Und das geht dann, wenn eine Kartoffel anfängt, dann geht das relativ schnell. Und wir mussten dann sozusagen die gelagerten Kartoffeln, die sowieso schon mal sortiert wurden, mussten wir beim Ausliefern nochmal sortieren. Und da musste man wirklich das Fließband Arbeit, alle verschimmelten Kartoffeln rauspicken.
Ich hätte jetzt gedacht, dass die anfangen zu keimen.
Also das war da jetzt zu der Zeit nicht so. Das war auch eine professionelle Halle. Also die war genau auf die beste Temperatur, die so eine Kartoffel zur Lagerung braucht. Ich glaube, es sind genau 4 Grad, mag eine Kartoffel. Und absolute Dunkelheit. Nee, da ist irgendeine Krankheit ausgebrochen und deswegen mussten wir da fleißig sortieren. Denn die Kartoffeln wurden verkauft an ein Chipsunternehmen.
Ach.
Und die haben natürlich eine gewisse Qualität bestellt und die mussten wir auch einhalten und deswegen saßen wir da alle am Kartoffelband. Und immer wenn ich eingeschlafen bin, ich war wirklich 8 Stunden lang am Kartoffelband, dann haben meine Augen noch so geflimmert von diesem schnell laufenden Band. Wir waren nur Frauen, es war eine reine Frauenarbeit, ist auch eine Sache da auf dem Hof gewesen. Es gab Frauenarbeiten und Männerarbeiten und die Männer saßen alle auf den modernsten Maschinen und wir Frauen haben gefegt und Kartoffeln sortiert. Und die Frauen, mit denen ich da gearbeitet habe, die konnten auch kein Englisch. Weil die sind dörflich irgendwie aufgewachsen und haben nie die Möglichkeit gehabt, Englisch zu lernen. Das heißt, ich konnte jetzt mich auch nicht mit denen unterhalten, weil ich konnte auch kein Spanisch. Kannst du Spanisch?
Una cerveza, por favor. Das ist, glaube ich, alles. Nicht viel. Also ich verbringe jedes Jahr meinen Urlaub in Spanien und habe ein extrem schlechtes Gewissen, weil ich wirklich schlecht Spanisch spreche.
Ich glaube auch immer, dass die Sprache gar nicht so schwer ist, ne?
Ich habe es tatsächlich mal versucht zu lernen, ein Jahr lang, und habe gemerkt, es ist relativ einfach, finde ich. Also einfacher zum Beispiel als Russisch, was ich auch lernen musste. Aber war nicht wirklich fleißig und nicht wirklich dahinterher. Ja, aber das ist Verständigungsprobleme. Ich weiß, ich habe auch mal am Fließband gearbeitet in der Wurstfabrik. Und es war so frustrierend und so eintönig, dass ich irgendwie nach 2 Stunden schon dachte, Alter, und das machst du jetzt 14 Tage in deinen Ferien. Und dann habe ich mal so rumgefragt, Mensch, und so, und wie lange müsst ihr denn noch, wie lange macht ihr das? Und dann hat mir die Frau rechts neben mir gesagt, ich mache das schon seit 20 Jahren. Und dann habe ich gemerkt, okay, man muss sich irgendwie so eine meditative Einstellung dazu finden. Weil wenn du anfängst, drüber nachzudenken, der wievielte bescheuerte Wurstkarton das jetzt ist, den du packst, dann bist du irre.
Ja, man muss das irgendwie...
Zack, nicht mehr denken, an die Gedanken fliegen sonst wohin. War das bei dir auch so?
Ja, auch, aber ich habe mir dann auch irgendwann einfach Musik in die Ohren gemacht, bin ich ganz ehrlich, oder dann habe mir einen guten Podcast angemacht. Also vielleicht, falls uns jetzt hier irgendjemand zuhört und beim Kartoffelsortieren ist, schön, dass wir bei euch im Ohr sitzen dürfen. Ja, und dann nach den 8 Stunden Kartoffelsortieren ging es für mich auch immer noch auf den Traktor, denn das war auch gleichzeitig noch Erntezeit. Und die Schwierigkeiten in dem Land, ich hatte ja schon gesagt, das waren ähnliche Temperaturen wie bei uns, aber es war viel feuchter und die Sommerzeit war viel kürzer. Das heißt, die Landwirte hatten viel weniger Zeit, um das Getreide sozusagen trocken vom Feld zu holen. Das heißt, die mussten wirklich den ganzen Vormittag und sogar noch bis in den Nachmittag, bis 16 Uhr teilweise warten, bis man überhaupt von den Bedingungen her aufs Feld konnte, um dann zu ernten.
Weil es morgens noch so feucht war?
Wenn man Getreide feucht erntet, dann schimmelt es auch.
Okay.
Genau, beim Lagern. Ne? Viele haben dann auch irgendwie die Möglichkeit, es zu trocknen und haben so besondere Lüftungsanlagen und so weiter. Aber ja, es muss schon eine ganz gewisse Feuchtigkeit haben, damit das gut ernten
Also du hast 8 Stunden Kartoffeln sortiert und bist dann noch auf dem Trecker, Kartoffeln zu ernten oder Getreide zu ernten.
Getreide. Genau, sondern Getreideernte.
Ja, hallo, da muss ich natürlich als alter Gewerkschafter auch irgendwann mal sagen, stopp mal, das hat ja mit Arbeitnehmerrechten auch nicht viel zu tun, ne? Aber das kann man sich vermutlich in so einem Land, in so einem Job dann auch irgendwie abschminken, dass man dann sagen kann, Entschuldigung, aber ich würde jetzt gerne Feierabend machen.
Ja, ich war dann dafür eingeteilt. Ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das so erzählen durfte.
Ja, ich meine, anderes Land, also du,
ich war ehrenamtlich
im Knast besuchen.
Da sind Peakzeiten gewesen und ich hatte auch alle 7 Tage frei.
Wow, das ist ja fast Sozialismus. Nee, aber denkt man dann manchmal, was für ein Thema interessiere ich mich hier eigentlich, was so auf Arbeitnehmerrecht ja wirklich null Rücksicht nimmt, weil das Zeug muss ja vom Feld, hilft ja nichts, ne?
Genau, nee. Ehrlich gesagt, ich liebe Erntezeit. Also das Kartoffelsortieren war das eine, aber danach auf den Trecker zu gehen und mit den Jungs irgendwie noch so zu sehen, so was müssen wir heute alles noch schaffen, wie viel haben wir schon geschafft, auf welches Feld geht's als nächstes und wie ist hier der Ertrag und man kann ja auch kommunizieren mit den, wieso fällt mir das Wort heute nicht ein, Walkie-Talkies.
Ja.
Das heißt aber nicht
Funkgeräte.
Funkgeräte, so. Mit Funkgeräten kann man kommunizieren und das ist eine coole Zeit.
Kartoffeln.
Dann kriegt man auch noch um 23 Uhr, weil so lange haben wir teilweise gearbeitet, kriegt man abends noch so eine Cola oder einen Kaffee, damit es noch länger geht.
Wirklich?
Und du weiter durchhältst und gibst noch einen kleinen Snack dazu.
Wenn wir von Kartoffeln reden, sehen die genauso aus wie bei uns?
Ja, genau. Also es macht ja immer einen Unterschied, so welche Kartoffeln man anbaut und für was sie am Ende...
Also, das ist auch so eine Kartoffelsorte. Die eine heißt Linda.
Ja, es sind immer Frauen. Ich weiß gar nicht. Man sagt immer, es sind Frauennamen, weil Frauen auch so kompliziert sind wie Kartoffeln im Anbau. Aber wahrscheinlich also, schnacke ich das mit irgendwelchen Männern nach, die mir das mal erzählt haben.
Furchtbar chauvinistisch, dieser
Annabelle.
Podcast. Ja, Annabelle, stimmt.
Ja.
Festkochend, mehlig kochend.
Genau, und ich wollte jetzt noch sagen, es gibt unterschiedliche Kartoffeln, also ob sie jetzt zum Beispiel zu Chips verarbeitet werden, dann wollen sie natürlich schön runde haben, damit die Chips auch schön rund sind. Oder wenn es Pommeskartoffeln sind, dann sollen sie schön lang gewachsen sein, damit es lange Pommes am Ende sind. Mhm. Oder da wird auch auf das Fleisch, Fruchtfleisch, auf das Kartoffelinnere geachtet, welche Farbe das hat und.
Ah.
Genau, und wir haben ja Chipskartoffeln in dem Moment sortiert.
Ja, haben die in Chile auch so Sprüche wie die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln? Gibt es so,
wie gesagt,
ernsthaft mal, also auf deiner Landwirtschaftsreise, auf deiner Agrarreise, hast du so auch so Weisheiten vielleicht kennengelernt? So gibt es so Landwirtschaftsbauernweisheiten in Indonesien oder in Chile?
Oh, leider jetzt keine, die ich so ad hoc hervorholen kann. Wie gesagt, auf einem Hofschild stand zurück zur Einfachheit und das habe ich mir so während meiner ganzen Reise zu Herzen genommen. Es braucht eigentlich gar nicht viel.
Ja.
Und ich war ja auch immer in meiner persönlichen Bubble, auf meinem Farm-Island, sage ich immer, weil ich ja nicht viel vom Land gesehen habe, außer die Farm.
Okay, also wenn jemand jetzt gerade zuhört und sich und sich fragt, gibt es das, dann oder weiß es vielleicht, dann bitte eine kleine Mail an
63hektar@ndr.de. Ja,
die dümmsten Bauern los. Los Landwirtos,
haltet ihn auf.
Himmel hilf. Ich bin sehr gespannt, was es da so gibt. Also in Chile, was nimmst du noch aus Chile mit?
Ja, das, was ich eben schon angerissen habe, so ein bisschen diese Aufteilung zwischen, das ist eine Frauenarbeit und das ist eine Männerarbeit. Und
das ging dir doch bestimmt gegen den Strich. Also du bist ja so eine kleine verkappte Feministin auch.
Nee, das bin ich nicht. Aber nein? Ich bin auf jeden Fall eine gelernte Landwirtin und ich fände es toll, wenn auch mir als Frau angeboten wird, hey, wir haben hier übrigens einen Mähdrescher, möchtest du mal lernen, wie das geht?
Haben sie nicht gemacht.
Haben sie aber nicht gemacht. Genau. Und sie haben auch mehrere Tage gebraucht, um mich dann auch auf den Trecker zu setzen. Ich mit Treckerführerschein da ankomme und mit jahrelanger Ernteerfahrung. Weil das für die auch in dem Land sehr ungewohnt war.
Mhm. Und bist du den dann mal gefahren? Durftest du das?
Den Mähdrescher?
Mhm.
Den Mähdrescher bin ich nie gefahren. Ich habe es aber auch ehrlich gesagt mich nicht getraut zu fragen. Vielleicht wäre ich da heute noch mal ein bisschen mutiger. Oder würde das so auf meine Kappe setzen, dass ich das sozusagen bei meinem freien Tag mir hätte mal anlernen wollen und hätte irgendwie, dass ich da als Beifahrer mal mit dabei bin.
Mhm.
Aber da war ich doch einfach kaputt.
Ja, also das ist so klar festgelegt, die Männer fahren die Träger und die Frauen, was machen die? Die müssen die Kartoffeln.
Wir haben gefegt, also wir haben ganz viel gefegt. Wir mussten ja auch die ganzen Lagerhallen, die ganzen...
das würde mich als Frau echt auf Dauer nerven. Ich glaube, ich könnte das nicht. Ich würde dann denken, hey Leute, warum fegt ihr nicht mal?
Ja, aber vielleicht, also es war jetzt nur so meine Perspektive, weil ich auch vom Fach kam und ich kann mir auch vorstellen, dass diejenigen, die dort, also die anderen Frauen, die Einheimischen, dass die auch für diese Aufgabe speziell angestellt wurden. Also dass die genau wussten, das wird jetzt hier deine Aufgabe sein, Hofarbeiten. Aber ich persönlich wusste halt, ey, ich komme hier eigentlich als Abfahrerin für Getreide und fegt jetzt hier die ganze Zeit irgendwelche Hallen, was auch wichtig ist, damit das, was wir ernten, am Ende auch schön rein ist und kein Staub dazwischen ist oder eine Frucht von dem Jahr davor, irgendwie Rapskörner oder was. Das ist natürlich auch alles eine wichtige Aufgabe, aber ich persönlich, auch mal ein Appell an Landwirte da draußen, fände es schön, wenn auch mal Landwirtinnen auf dem Mähdrescher sitzen dürfen.
Finde ich super.
Ja.
Okay, Chile. Lass uns ein paar Länder weiter hopsen.
Peru. Genau, da habe ich mir Jojoba angeschaut. Hast du schon mal was von Jojoba gehört?
Ich spreche es natürlich korrekterweise Jojoba aus.
Ja.
Ja, das war in den 90ern, war das in jedem Shampoo drin und man dachte, okay, wenn ich dieses Shampoo auf meine Haare auftrage, dann wachsen sie wieder und dann werden sie glatt und geschmeidig und glänzend. Also dieses Jojoba-Öl war ja irgendwie so ein Zaubermittel irgendwann in der Kosmetik.
Das ist heute auch immer noch.
Ist es so?
Ja, also in meiner Welt findet es erst seit ein paar Jahren statt. Also genau. Und es ist ein Produkt im Kosmetikbereich. Und es wird in Peru in der Wüste angebaut. Und das fand ich so total interessant, weil die Wüste bewässern, um diese Sträucher anzubauen. Und die haben sozusagen, du fährst wirklich, wie man sich eine Wüste vorstellt, mit deinem, ich sag jetzt einfach mal irgendein Pickup, über ewig lange Sandhügel, bis du dann auf einmal auf dieser Plantage stehst und dort dann Jojoba-Sträucher, sagt man, glaube ich, richtig, aufplatzen.
Ja, wie groß sind diese Früchte? Wie muss man sich das vorstellen?
Kann man sich so bohnenmäßig vorstellen, also so Finger, Nagel, Daumen groß, die an diesen Sträuchern, die so groß wachsen wie du, hängen und die trocknen dann irgendwann und diese Sträucher werden geschüttelt und landen dann unten auf so Planen und da werden sie dann aufgefegt.
Ah, okay.
Ja.
Aber es klingt jetzt für mich erstmal auch nicht wirklich nachhaltig, dass man da so eine trockene Gegend bewässert, damit so ein Jojobaöl für unsere Shampoos wachsen, ne?
Ja, ich wusste, dass du das jetzt so fragst, aber ich war total beeindruckt von diesem Biotop, was da ja richtig entstanden ist. Also da sind jetzt ja nicht nur die Sträucher, sondern da fliegen jetzt ja auch aus dem Grund, dass das Sträucher sind, Insekten, die dort Nahrung finden, und es ist ein Auffangbecken für Wasser errichtet worden, wo jetzt auch irgendwelche wasserliebenden Insekten drüber herschweben. Also ich dachte mir so, jetzt ist an dem Ort Leben und vorher war da kein Leben. Und falls du dich fragst, woher das Wasser kommt, aus den Anden. Mhm. Ne, da ist so ein Fließgewässer und davon wird das so abgezapft.
Ah, das ist mal ein schöner Aspekt, weil ich natürlich sofort wieder meine Klischees im Kopf hatte. Ne? Mhm. Ja, man macht sich die Wüste urbar, da werden Millionen Liter Wasser reingepumpt, damit wir dieses kostbare Zeug bekommen, damit unser Haar glänzen wird. Und für die Wasserreserven dieses Landes ist es eine Vollkatastrophe. Aber das auch, ist es vielleicht auch, weiß ich nicht, aber es gibt nicht nur negative Aspekte, wie du mir da gerade gesagt hast, dass eben auf einmal neuer Lebensraum entsteht
für
Pflanzen und Tiere, ne?
Und auch neuer Arbeitsraum für Menschen, ja, also in dieser Gegend.
Guter Punkt,
hast
ja.
Du super viele Arbeitsplätze geschaffen und die haben, also die Plantagenbesitzer, sage ich jetzt mal, die haben sich auch Mühe gegeben, da so ein Programm auf die Beine zu stellen, weil die halt wissen, hey, okay, die arbeiten hier echt bei brennender Hitze, müssen irgendwie auch am Tag schaffen, dass man hier Aufenthaltsräume hat, dass für die gekocht wird. Dann gibt es irgendwie Fußballmannschaften, wurde ein Kindergarten gegründet und so weiter und so weiter. Also daraus entsteht ja ganz viel.
Wie war das in der Wüste? Also das ist ja eine total lebensfeindliche Welt. Ich war schon mal in der Wüste in Ägypten. Die Geschichte muss ich kurz erzählen.
Ja, erzähl mal.
Ich habe eine Woche Urlaub gebucht, eigentlich nur Strandurlaub. Und dann haben wir einen Abend haben wir einen Ausflug in die Wüste unternommen. Und man hat uns versprochen, den stillsten Ort der Welt kennenzulernen.
Dann haben sie euch in die Wüste geworfen.
In die Wüste. Und es hätte auch der stillste Ort der Welt sein können, wenn nicht so eine kleine Besuchergruppe aus Sachsen mit dabei gewesen wären, die ganze Zeit gesagt haben, Mensch, hör doch mal. Ist es nicht still hier? Na, hör doch mal. Ich so, ja, ich würde gerne die Stille genießen, aber ihr müsst ja die ganze Zeit mir erzählen, wie still die Stille ist. Aber das fand ich faszinierend, weil es wirklich wie so ein Raum ist. Also nachts war es relativ kühl. Mhm. Wie es tagsüber ist, weiß ich gar nicht so genau. Aber nachts war es irgendwie kühl und wirklich ein kaum Geräusche, bis auf die sechselnden Mitreisenden. Und ich dachte mir so, okay, da ist nichts, du hörst nichts, gar nichts, kommt von nirgendwo irgendein Geräusch der Zivilisation, kein Wasser, nur der Sternenhimmel, und ich fand es faszinierend, dachte mir so, aber okay, wenn der Planet von oben runter brennt, ist das innerhalb von Sekunden die Hölle. Und trotzdem gibt's da Leben, es gibt Menschen, die wohnen dort, es gibt Menschen, die machen das zu ihrem Zuhause, und ich frage mich immer, wie ist das möglich, wenn man im Prinzip in der Todeszone.
Ui, großes Wort.
Ja.
Negatives Wort.
Ja, aber ja. Ist so. Hast du da manchmal dran gedacht, wenn du mal von den Pflanzen weggeguckt hast in eine andere Richtung und geahnt, okay, eigentlich ist das hier ein Ort, an dem wir nichts zu suchen haben?
Nee, ich habe irgendwie gedacht, boah, mega, dass wir diesen Ort hier entdeckt haben, oder?
Ja.
Dass es so aus Menschenhand entstanden ist. Ja, ich war richtig, richtig fasziniert. Also ich kam da genauso hin wie du und war mir so ein bisschen unsicher und war so, okay, ist irgendwie so, hört sich so künstlich an, was in die Wüste zu setzen, aber dass daraus dann so viel wird. Und die haben auch dann versucht, okay, jetzt sind hier nur Jojoba-Pflanzen, das kann es ja irgendwie auch nicht sein, wir müssen irgendwie, ne, so mäßig Monokultur. Dann haben die daneben noch andere Pflanzen gebaut, um so ein bisschen den Mehrwert des Biotops aufzuwerten, mhm, mit unterschiedlichen Angeboten auch für die verschiedensten Arten, die sich dann da etabliert haben.
Ja.
Und ich habe ja auch die Mitarbeiter dort kennengelernt und ich hatte das Gefühl, die arbeiten da gerne, beziehungsweise die arbeiten da gerne. Ja,
wirklich toll. Also das finde ich irgendwie so eine schöne Art. Jetzt muss ich sagen, die biblischen Wort, macht euch die Erde untertan, wörtlich genommen. Also aber in einem positiven Sinne. Nicht, wir beuten das hier alles gnadenlos aus, sondern wir erschaffen einen Lebensraum für uns und für alle. Und am Ende kriegen die Europäer auch noch ihr Jojobaöl für ihr Shampoo. Kann man aus den Dingern eigentlich noch was anderes machen?
Auch nach Indien gegangen, glaube ich. Also es wird in sämtliche Länder exportiert. Ja. Es sind nicht nur wir Europäer.
Kann man das eigentlich irgendwie essen oder kann man noch was anderes daraus machen?
Es ist nicht für den Verzehr gedacht. Also kannst du es jetzt auch nicht als Öl im Salat oder so verwenden. Einfach aus dem Grund, weil es auch, glaube ich, nicht schmeckt. Ich hätte jetzt gerne wieder hier so einen Experten dafür sitzen, weil ich hatte auch mit den Besitzern ein ganz, ganz langes Gespräch. Du kannst auch, glaube ich, die Hülle, also diese,
wie du... Verlustschale.
Verlustschale, die kannst du auch nochmal besonders verwerten. Ja. Aber ich krieg's jetzt leider nicht mehr zusammen.
Ich finde ja auch immer faszinierend herauszufinden, wie man irgendwann darauf gekommen ist. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Da müsste man einen eigenen Podcast machen. Wie hat irgendwer...
sich gedacht, hier jetzt mal so Jojoba.
Genau, da ist ein Strauch, da wächst was und ich bin mir ziemlich sicher, die Europäer freuen sich über Öl, was wir daraus gewinnen für ihr Shampoo. Ich denke so, wie schafft man, also egal, auch bei Kaffee, wie kommt man auf die Idee?
Das frage ich mich auch, ja.
Wie ist man auf
Wenn
die Idee gekommen?
Wenn das röstet, wäre es lecker so, ne?
Ja, weil ganz zu Anfang, der Erste, der Kaffee probiert hat, ich schwöre dir, der hat gesagt, bäh, wie eklig schmeckt das denn? Und dann hat man das irgendwie weitergetrunken und irgendwann dachte man so, naja, ist gar nicht so schlecht und es macht wach. Und wenn man Milch und Zucker reinkippt, ist es doch ganz erträglich. Und jetzt ist es ein Getränk, was die Welt beherrscht oder was weltweit verbreitet ist. Das ist aber ist was für einen philosophischen Podcast, den wir dann irgendwann mal machen. Wir sind in Peru.
Machen wir dann auch.
Wir machen alles. Wir machen Lanz und Precht mit Muckwitz und Cooler.
Ganz viel Halbwissen.
Peru. Ein Land fehlt uns noch, ne?
Argentinien.
Argentina. Mhm. Wie fandst du das?
Warst du da schon mal?
Nein. Aber ich sympathisiere ein bisschen mit diesem Land, weil ich mag die Nationalfarben. So. Und beim Fußball natürlich Maradona.
Und wenn du so landwirtschaftlich an Argentinien denkst, an was denkst du da?
Kartoffeln, die nach Diego Maradona benannt sind, ich weiß es nicht.
Soja?
Ich habe leider. Soja?
Ja.
Ist Argentinien bekannt für Soja?
Ja.
Oh, das wusste ich gar nicht.
Soja und natürlich auch für guten Wein.
Stimmt.
Na? Ja. Ich wollte auf jeden Fall auf eine Sojafarm ziehen. Aber man weiß ja schon, ich musste meine Reise abbrechen, weil Corona kam. Mhm. Und von daher war ich in diesem Land eigentlich nur noch gefangen. Weil es war dann so März, dann ging es ja dann schon los, dass alle Länder irgendwie so Einreisebestimmungen hatten. Und falls man zu Corona-Zeiten nicht gerade am Reisen war, weiß ich gar nicht, ob man das so richtig mitgekriegt hat, wie das war, wenn man kein eigenes Zuhause hatte. Wie ich das in Argentinien hatte, ich kein eigenes Zuhause. Ich war noch nicht auf der Farm. Sondern ich habe die ersten 3 Nächte, als ich da angekommen bin, noch in einem Hostel gelebt und wollte dann erst zur Farm. Und dann wurden erst alle Hostels gesperrt. Und dann denke ich mir so, okay, wo soll ich dann hin als Reisende? Dann wurden alle öffentlichen Verkehrsmittel gesperrt. Also konnte man sich auch irgendwann nicht mehr richtig bewegen. Und dann musste man sich ja auf eine Seite setzen, um einen Rückholflug zu kämpfen.
Ja.
Und ich hab's nicht so mit Webseiten und pünktlich sein und dann mich auf irgendeine Liste setzen und ganz schnell schauen, wie ich nach Hause komme. Ich habe einmal versucht, die Webseite zu öffnen, dann ist diese Webseite zusammengebrochen, weil natürlich super viele Menschen in Argentinien zu der Zeit waren. Und dann war ich da ein wenig gefangen und auch lost. Und das fand ich eine ganz schöne Situation, weil sich dann andere, die halt wussten, dass ich in dem Land war, die haben sich dann gemeldet, haben gesagt, hey, mein Bruder zum Beispiel, der ist auch da, melde dich doch mal bei dem. Und dann haben sich so Fremde zusammengetan und sich gegenseitig Tipps gegeben, hast du schon mal davon gehört, hast du schon mal hiervon gehört. Aber grundsätzlich war ich dann in dem Land gefangen, am Ende dann auch in einem Hotel und in diesem Hotel durfte ich auch nicht rausgehen. Also ich hatte nicht mehr die Möglichkeit, das Hotel zu verlassen. Und dann denkt man sich ja, okay Mensch, dann machst du halt irgendwie nett in dem Hotel, so nutzt die Sauna, geh irgendwie schwimmen, bediene dich morgens am Buffet. Aber auch das war ja alles gesperrt. Also es war schon eine ganz, ganz besondere Zeit. Und irgendwann hatte da mir meine Gastfarm, zu der ich endlich fahren wollte, die
das
Sojafarm.
Das ist auch ein schöner Begriff. Und man denkt, ja, jetzt geht's mit Amelie weiter, mit Gastfamilie, aber ist das ein Gastfarm kommen? Ist das auch ein Begriff, den Maya Mokwitz Hirn sich selber ausgedacht hat?
Oh, Feier, ist das so? Ja, kann gut sein.
Ich finde,
aber darunter kann man sich doch was vorstellen.
Meine Gastfarm.
Gastfamilie.
Ja.
Okay, ich sag Gastfamilie, hast du recht.
Okay, die haben Kontakt zu
dir
aufgenommen.
Die haben mir dann geholfen. Genau, die hatten dann Kontakt
zur
Botschaft und dann wurde ich nach Hause geflogen.
Aber also das heißt, du hast gar nichts
mit dem... Ich konnte gar nichts mehr sehen von Argentinien.
Ach, hey.
Ja. Aber vielen Dank fürs Einschalten.
Mensch, also viel erlebt. Argentinien hättest du noch machen wollen? Wäre danach noch was anderes gekommen, wenn Corona nicht passiert wäre?
Danach wäre ich gerne noch nach Afrika. Ich hatte da Kontakte nach Namibia und ich wäre auch super gerne noch nach Kanada.
Mhm. Aber auch so hast du viel erlebt. Ich kriege alles fast nicht mehr zusammen. Aber die einzelnen Stationen, wenn ich auch unsere erste Folge dazu mal zusammenfasse, Neuseeland, dann
Indonesien, Philippinen, Thailand, Indien. Siehst, wie du mir so nachnuschelst.
Ja.
Chile, Peru und Argentinien.
Ich stelle jetzt eine schwierige Frage, obwohl so schwierig ist sie gar nicht. Hast du einen Moment überlegt, irgendwo zu bleiben?
Ja, das werde ich ganz oft gefragt. Ich glaube, meine Eltern hatten auch Angst, dass ich irgendwo bleiben möchte. Man möchte natürlich da bleiben, wo man sich am meisten zu Hause gefühlt hat. Und das machen dann am Ende auch immer die Menschen aus. Ne? Also ich glaube, du wolltest jetzt irgendwie eine landwirtschaftliche Aussage dazu haben. Aber ich finde, man kann die landwirtschaftlichen Bedingungen dort gar nicht mit unseren deutschen Bedingungen hier vergleichen. Von daher muss ich das so ein bisschen abgekoppelt davon sehen. Und ich wäre am liebsten in Chile geblieben. Also darüber, wo ich mich gerade eben noch beschwert habe, dass ich nie auf dem Mähdrescher saß.
Die Kartoffeln bleibt bei ihren Kartoffeln natürlich.
Weil ich da die schönste Zeit hatte mit den Leuten, die mit mir da gemeinsam gearbeitet haben.
Schön. Würdest du sagen, dass der Beruf des Landwirts und dass der Landwirtin in anderen Ländern einen anderen Stellenwert hat als bei uns? Also, weil wir reden ja ganz oft darüber, dass Landwirte als diejenigen kritisiert werden, die Massenproduktion machen, die die Natur ausbeuten, die die Tiere ausbeuten. Und ich will nicht alles über einen Kamm scheren, aber mein Eindruck ist, in diesem Land, in Deutschland, ist der Beruf des Landwirts nicht mehr so hoch angesehen wie früher. Würdest du damit
mitgehen? Genau. Also es sagen ja immer so, Statistiken sagen, dass an sich der Landwirt oder die Landwirtin schon noch an Beliebtheit genießen, aber Landwirtschaft, also das, was sie tun, eigentlich nicht mehr so richtig. Und ich glaube, das liegt auch viel daran, dass einfach heutzutage in Deutschland unter 3% nur noch in der Landwirtschaft beschäftigt sind. Also Menschen aus Deutschland, da arbeiten noch 3,4% oder so noch in der Landwirtschaft. Und das war im Ausland eine ganz andere Situation. Also da arbeiten noch mehr als die Hälfte der Menschen in der Landwirtschaft.
Mhm.
Und das heißt, die Entfremdung und die Entfernung und auch die, zum Beispiel in Deutschland, wir haben ja super viele Convenience-Produkte und so weiter.
Genau.
Also wie doll kocht man eigentlich noch und hat noch so Spaß an Lebensmitteln. Das hat ja auch viel an Wert verloren. Und das war im Ausland auch ganz anders.
Ja?
Mhm.
Wie denn?
Erstens gab es da diese Foodmarkts noch viel mehr. Also dass das auch so ein Familienaktion war, dass man jetzt zum Wochenmarkt geht und zum Foodmarkt und sich dafür wenig Geld was zu essen kaufen konnte. Und was hattest du für eine Frage gestellt?
Naja, wieso der Beruf des Landwirts in anderen Ländern gesehen wird, welchen Stellenwert der hat im Gegensatz zu Deutschland.
Genau, also ich glaube, in anderen Ländern wird viel weniger über die Landwirtschaft diskutiert, weil viel mehr Leute noch in der Landwirtschaft sind. Also da kann ja gar nicht über etwas gerichtet werden, sondern man ist Teil von der Landwirtschaft, weil man selbst in der Landwirtschaft tätig ist.
Okay. Hast du dir was abgeguckt? Oder hast du was mitgenommen für deine Arbeit hier auf dem Hof?
Ja, das meine ich mit, dass es so schwierig zu vergleichen ist, die Landwirtschaftsformen oder auch die Bedingungen.
Muss nicht die Landwirtschaftsform sein. Ich meine jetzt nicht irgendwie, wie Leute ihre Kartoffeln aus dem Boden holen, sondern vielleicht irgendwie, wie geht man miteinander um, welches Verhältnis hat man zu den Produkten, die man erntet, die man zieht, die man produziert oder...
Also wenn ich mir was abgeguckt habe, dann ist es, glaube ich, diese wahnsinnige Gastfreundschaft, die ich zu all den Betrieben hatte und die ich auch hier, also ich möchte auch bei uns auf dem Hof immer alle Hoftore offen haben und Menschen aus aller Welt einladen. Meine Eltern machen das auch heute schon, dass sie Rotary-Clubs zu Besuch haben, die dann eine Hofführung geben und die dann zum Essen bei uns eingeladen sind. Einfach, dass immer ein Austausch stattfindet. Und ein Willkommen sein.
Ja. Hast du noch Kontakt zu einem deiner Pharmafamilien?
Ja, also mich kommt jetzt erstmal eine Freundin besuchen, die ich in Chile kennengelernt habe, die mit mir dann hier eine kleine Europa-Agrarreise machen möchte. Mhm. Also das wollen wir dann hier fortführen. Und auch mein Gast Farmer aus den Philippinen, der schreibt mir noch ganz oft über Facebook. Und der führt auch einen Blog und schreibt immer heute noch, welche Menschen er von aller Welt bei sich auf dem Betrieb zu Gast hat. Und das macht mir immer tierisch viel Spaß zu lesen. Und man denkt immer, wenn man fährt, dass man ehrlich gesagt ganz, ganz viel Kontakt haben wird. Ich glaube, ich könnte morgen dort anrufen und sofort wieder hinfliegen und alle würden sich freuen. Aber natürlich geht das im Alltag immer ein bisschen verloren.
Klar.
Aber ich weiß, dass ich mich an so vielen Orten richtig doll zu Hause gefühlt habe.
Woran lag das?
Ich glaube, an der Nähe, ne, weil du sitzt ja wirklich mit den mit der Familie am Tisch und du isst mit denen dreimal am Tag, du arbeitest mit denen, die erzählen dir in der Zeit persönliche Dinge. Ich hatte auch immer viele persönliche Fragen und das verbindet natürlich. Mhm.
Also am Ende geht es dann doch über die Menschen, dann zum eigentlichen Thema der Landwirtschaft.
Immer, ja. Ich glaube, wenn du, also das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Punkt, wenn du Eltern hast, die so für die Landwirtschaft brennen, dann kann das schon ganz gut sein, so wie bei mir zum Beispiel, dass ich auch Lust auf die Landwirtschaft habe, wenn du Eltern hast, die dir vormachen, dass das alles ganz, ganz schlimm ist und anstrengend und hart, dann glaube ich, wird es auch schwieriger, die nachkommende Generation davon zu überzeugen, dass das alles Spaß machen kann. Damit wollte ich jetzt keinen Druck auf die Eltern ausüben, es gibt bestimmt mehrere Faktoren, aber es ist auf jeden Fall einer.
Ja, Glückwunsch zu dieser tollen Erfahrung. Ich bin trotzdem froh, dass du wieder zurückgekommen bist, weil sonst würden wir hier nicht sitzen und diesen Podcast machen.
Das stimmt.
Toll. Also, wir sind einmal um die Welt auf den Spuren der internationalen Landwirtschaft. Vielen Dank für diese tollen Berichte und tollen Geschichten.
Ich wette, jetzt gehe ich gleich nach Hause und dann fällt mir noch so viel mehr ein, was ich erzählen wollte. Man hat ja immer eigentlich so einen Vortrag, den man halten will und einen, den man gehalten hat. Mhm. Und da wird mir bestimmt gleich noch ganz, ganz viel Spannendes einfallen.
Ja, wenn ihr genaueres wissen wollt, 63hektar@ndr.de, da könnt ihr Maya eine E-Mail schreiben. Und bevor wir diese Folge zumachen, hast du noch so ein kleines Rubrikchen für mich, für uns. Die Ach-Was-Rubrik.
Die Ach-Was-Rubrik,
ja. Ich bin gespannt, ob ich heute Ach-Was sage oder guck an.
Würdest du gerne die ganze Rubrik kaputt machen, meine Güte. Also, ich hoffe, das passt jetzt hier rein, aber ich habe mir gedacht, ich habe jetzt so viel von landwirtschaftlichen Erlebnissen erzählt. Ich finde das ja auch schön, wenn wir hier in Deutschland noch mehr mit der Landwirtschaft zu tun haben. Und ich wollte darauf aufmerksam machen, dass man heutzutage auch so Erlebnisse sich erst swipen kann. Ich rede da schon wieder von einer App, ich will aber keine Werbung machen.
Erst swipen
kann man fest. Man swipet zum Beispiel auf dem Handy, kann ein Landwirt die Aktion hochladen, dass man sich zu ihm mit auf den Mähdrescher setzen darf. Oder ein Landwirt oder eine Landwirtin stellt eine Aktion rein, dass man morgens mit beim Melken dabei sein darf und vielleicht mal über die Schulter gucken kann. Und solch eine App gibt's und ich finde es cool, wenn man daran teilnimmt und wenn auch Landwirte oder Landwirtinnen da ihre Aktionen hochladen. Generell oder wenn man das irgendwie selbstbestimmt in die Hand nimmt und das mal auf der Webseite anbietet oder auf Social Media dazu einlädt. Also ich glaube, dass da draußen ganz... Ich glaube, du würdest dich auf den Mähdrescher setzen, oder?
Ja, aber ich würde zu schnell von und geblitzt werden, so wie ich mich kenne. So, das passiert mir beim Autofahren ständig.
Ein Mähdrescher fährt so 20 km/h.
Ja, ich hole 25 aus dem Haus bestimmt. Also das würde ich tatsächlich machen, aber ich hätte viel zu viel Schiss, dass ich irgendetwas verkehrt mache, dass ich zu schnell fahre, dass das ganze Korn daneben fällt oder dass ich das Ding kaputt mache. Die sind ja auch wahnsinnig teuer, oder?
Die sind sehr, sehr teuer.
Ja.
Ein Familienhaus teuer.
Okay, ja. Vielleicht fangen wir lieber mit dem Scheunefegen an oder Kartoffeln sortieren.
Dafür würde ich dich auch einladen. Meine Aktion. Ja. Sonst kann man fegen. Ja, das war irgendwo war da bestimmt ein Ach-Was. Freut mich.
Ja, ich finde das toll. Ich kann das unterstützen. Irgendwie so mal reinschnuppern in die Landwirtschaft. Das ist ja auch das, was wir hier mit unserem Podcast probieren. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge. Wenn es euch gefallen hat, ein Like geben, anklicken, eine Bewertung, Sternchen. Freuen wir uns sehr drüber.
Ja.
Ja. Den gibt's in der ARD Audiothek. Genauso wie einen anderen Podcast, den ich euch dringend ans Herz legen möchte. Ernte gut, alles gut. Die großen Themen der Landwirtschaft, also das ist ja auch unser Thema hier, aber es geht um günstige und gute Lebensmittel, die wir alle wollen. Wie sie erzeugt werden, weiß kaum jemand. Die Kluft zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft wird immer größer. Landwirtschaften stehen oft als Giftspritze und Tierquäler am Pranger. Es wird hochemotional gestritten über weniger Pestizide, bessere Tierhaltung, mehr Ökolandbau. Bei Christine Schneider und Ingrid Wolf trifft Landwirtschaft auf Umweltschutz in einer Diskussion auf Augenhöhe. Die Kollegen machen das in Erntegut alles gut. Einfach mal anhören in der ARD Audiothek. Wir sind zurück von der Reise, bedanken uns für die Aufmerksamkeit und hören uns wieder wann?
In 2 Wochen.
Bei 63 Hektar.
Yes.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.